أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة 134. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله سبحانه وتعالى ذات: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. Die Gläubigen werden hier angesprochen. Ja, أيها الذين آمنوا. Wir hatten schon besprochen, dass Ja, أيها eine Form der Anrede ist, die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Also etwas Wichtiges folgt. O ihr Gläubigen, hört zu, ihr werdet angesprochen, etwas Wichtiges wird euch gesagt. Nach den Juden, wie wir schon vorhin in den letzten paar Ayat mehrmals gelesen haben, nach Kritik an ihrem Verhalten, nach Einladung zum richtigen Glauben, werden jetzt die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, also die Muslime, erzogen. Ihnen wird die Adab oder die Manieren von der Sitzung des Wissens beigebracht. Wie benimmt man sich, wenn man bei dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sitzt und Wissen von ihm erlernt, also er als Lehrer und die anderen als Schüler vor ihm sitzen und ein Majlis al-Ilm im Gange ist, wie muss ein Muslim sich dort benehmen? Wie muss ein Muslim sich dort benehmen, damit die Nichtmuslime keine Möglichkeit haben, sich über etwas lustig zu machen oder Wörter zu verdrehen und somit den Islam vielleicht zu schaden? Was ist der Hintergrund dieser Ayah? Als Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nach Medina kam, wir wissen, Surat al-Baqarah ist eine medinensische Sura, und in Medina gab es viele, wie wir schon mehrmals gesagt haben, gab es viele Juden. Und deswegen lesen wir auch in Surat al-Baqarah immer wieder über das Thema Juden oder Bani Israel. Und in Surat al-Baqarah werden viele Dinge auch gelehrt, die über das Leben in Medina, die das Leben in Medina betrafen. Also die Regeln oder die Gesetze, die herabgesandt wurden, betrafen das alltägliche Leben in Medina und alltägliche Gelegenheiten. Und wir sehen also, die Lehrweise des Koran und die Offenbarung des Koran geschah auf sehr natürliche Art und Weise, also gemäß der Situation, die gerade da war. Rasulullah s.a.w. hielt in Medina auch eine formelle Art von Lehrsitzungen. Also so, wie man sich, wie ihr das auch kennt, wie man sich versammelt und etwas Bestimmtes gelehrt wird. Und er saß und die Sahaba saßen um ihn herum. Und auf solchen Sitzungen, wird in Hadithen wird das beschrieben, gab es so eine Konzentration und so eine Ruhe, also die Art und Weise der Sahaba, der radiallahu anhum, Rasulullah s.a.w. zuzuhören, war so konzentriert und aufmerksam, dass Vögel kamen und sich auf die Köpfe der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam setzten. Weil sie dachten, das ist ein Stuhl oder etwas aus Holz, weil sie so ruhig da saßen. Und nur so kann wirklich auch Wissen wirklich tief eindringen, in die Herzen eindringen und die Taten der Menschen wirklich verändern. Ja, wenn man mal hierhin hört und mal dahin hört und die Hälfte verpasst hat wieder oder die Hälfte nicht verstanden hat, weil man mit seinen Gedanken woanders war, dann kann das Wissen nicht in die Herzen eindringen. Und zu diesen Sitzungen kamen auch, also es kam auch, es geschah auch hin und wieder, oder es war auch so, dass auch Juden, also auch Menschen von Bani Israel, zu diesen Sitzungen kamen und auch zuhörten. Also jeder hatte Recht, bei Rasulullah s.a.w. zu sitzen und den Dien zu lernen oder die Möglichkeit zu haben, es zuzuhören. Und wenn die Sahaba, die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, etwas nicht verstanden oder etwas verpasst hatten, weil sie nicht, vielleicht gerade nicht zugehört hatten oder weil sie mit dem, was sie davor gehört hatten, beschäftigt waren, aus irgendeinem Grund etwas nicht verstanden oder verpasst hatten, dann hatten sie ein bestimmtes Wort, das sie sagten, mit dem sie um eine Wiederholung baten. Und zwar pflegten sie zu sagen, Ra'ina. Dieses Wort Ra'ina kommt von Ra'in, also von der Ra'i ist ein Hirte. Und Ra'in ist eine Erleichterung, das heißt hüten, sich kümmern oder berücksichtigen. Ra'a heißt hüten, kümmern oder berücksichtigen. Und daher ist das Wort dann auch Hirte entstanden, der Ra'i ist der Hirte. Und mit Ra'ina sagten sie, dass hüte uns, berücksichtige uns. Also mit anderen Worten, bitte wiederhole nochmal, was du gesagt hast. Aber dieses Wort gebraucht man eher, also dieses Wort Ra'ina, gebraucht man eher in der Bedeutung von höre uns zu und wir hören dir zu. Also eine Gegenseitigkeit in diesem Wort enthalten. Ja, dieses Wort beinhaltet in seiner Bedeutung eine Gegenseitigkeit. Also wir hören dir zu, du hör uns zu, also wir sind auf dem gleichen Niveau, wir haben die gleiche Stellung, du achte auf uns und wir achten auch auf dich. In diesem Sinne kann man dieses Wort gebrauchen. Obwohl ein Lehrer, und besonders ein Lehrer wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam, niemals dieselbe Stellung hat wie seine Gefährten oder wie seine Schüler. Und dieses Wort war also nicht allein deswegen, weil es diese Gegenseitigkeit in seiner Bedeutung trug, war also nicht angebracht und nicht war nicht angebracht für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, so ein Wort zu gebrauchen, um Aufmerksamkeit zu bitten. Und wir wissen auch, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eine Art und Weise hatte zu sprechen. Man beschreibt ihn, dass seine Worte gezählt werden konnten. Ja, also es lag nicht daran, dass er wirklich schnell sprach oder dass er undeutlich sprach, sondern seine Art und Weise zu lehren war unvergleichlich. Seine Worte konnten gezählt werden. Er sprach in sehr einfacher Sprache. Aber wir wissen, die Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam schrieben nicht alle mit. Manche oder die meisten hörten nur zu und lernten das Gehörte, manche von ihnen lernten das Gehörte direkt auswendig. Und wie dem auch sei, manchmal kam es also dazu, dass sie um eine Wiederholung bitten mussten. Und hier wird also den Sahaben gelehrt, o ihr, die ihr glaubt, sagt nicht zum Propheten Ra'ina, sondern sagt Umburna. Umburna kommt von Nawara. Nawara heißt schauen, sehen. Also sagt nicht Ra'ina, hüte uns, berücksichtige uns, sondern spricht schau auf uns. Und dieses Wort ist eher gemäß der Manieren, der Etikett gegenüber eines Propheten, sallallahu alaihi wasallam, gegenüber eines Lehrers, dass man in einer Sitzung eher so ein Wort spricht, das auch frei ist von dieser, wie wir schon sagten, bei Ra'ina, von dieser Bedeutung, dieser Gegenseitigkeit. Also hüte uns, wir hüten dich, hör auf uns und wir hören auch auf dich. Da ist Umburna eher angebracht, dass man einem Propheten sallallahu alaihi wasallam eher auf diese höflichere Art und Weise bittet, dass er vielleicht eine Wiederholung machen möge. Eine zweite Sache, die mit diesem Ra'ina, mit diesem Wort Ra'ina verbunden war. Wir haben schon gesagt, dass auch Juden zu diesen Sitzungen kamen. Und dieses Wort wurde von den Juden missbraucht. Dieses Wort wurde von den Juden missbraucht, weil dieses Wort es auch durch seine Doppeldeutigkeit zuließ. Dieses Wort war doppeldeutig und ließ zu, dass Juden, die etwas Schlechtes im Sinn hatten, dieses Wort missbrauchen konnten, um den Propheten sallallahu alaihi wasallam zu verhöhnen. Allah bewahre uns. Und zwar sagten sie Ra'ina, und in Hebräisch heißt Ra'ina, o du Verstand, du Dummkopf. A'udhu billah. Also auf Hebräisch hieß dieses Wort Dummkopf. Oder sie machten eine Verlängerung in das Wort rein, machten Wortspiele und sagten Ra'ina. Und das heißt, oh, du Hirte. Also, so äußerten sie also ihren Neid und ihren Hass und ihre Ablehnung gegenüber dem Propheten, indem sie durch solche Wortspielchen diese Sitzungen des Wissens, diese respektvollen voller Ehrfurcht Disziplin Sitzungen verhöhnten und den Propheten somit verhöhnten und solche Worte und Wortspiele also machten. Und deswegen wurde dann den Gefährten des Propheten gelehrt, dass haltet euch selbst fern von einem Wort, das erstens in seiner Bedeutung selbst nicht angebracht ist, um einen Propheten damit anzusprechen, und zweitens auch, da es doppeldeutig ist, den Feinden des Islam erlaubt, damit Wortspiele zu machen und den Propheten zu verhöhnen. La taqulu ra'ina wa qulu durna wasma'u. Und bevor ihr überhaupt darum bitten müsst, dass wieder eine Wiederholung gemacht wird, egal durch welches Wort ihr darum bittet, wasma'u, hört zu. Also wenn ihr schon dort sitzt und aufmerksam lernen wollt, dann hört in erster Linie schon zu, damit es gar nicht so weit kommen muss, dass ihr um eine Wiederholung bitten müsst. Aber wie dem auch sei, wenn ihr bitten müsst, dann lieber mit einem Wort, das nicht doppeldeutig ist und das nicht von den Juden gebraucht wird. Und in dieser Ayah wird also auch davor gewarnt, die Nichtgläubigen, die Nichtmuslime in ihrem Verhalten nachzuahmen. Wenn die sagen Ra'ina, dann sagt ihr nicht Ra'ina. Und besonders, weil die Juden das also missbrauchten, um den Islam zu verhöhnen. Und was hier auch auf jeden Fall gelehrt wird, also den Respekt in einer Sitzung des Wissens, sogar mit so einem, mit einer, für uns ist das eine Kleinigkeit, ja, wie ich jetzt den Lehrer anspreche, für uns ist das schon, hör mal oder sag mal nochmal, oder wie, also in manchen Schulen muss man sogar die Lehrer nicht mehr siezen, sondern es reicht schon ein Du, weil alles ganz locker vor sich geht, aber im Islam wird das nicht gelehrt, der Lehrer hat auf jeden Fall eine höhere Stellung als der Schüler, aufgrund seines Lehrens, aufgrund seines höheren Wissens. Und besonders wenn es um den Propheten s.a.w. geht, wird sogar mit diesen Worten schon beigebracht, dass man nicht ihn wie einen Gleichgestellten behandelt. Ja, so wie wir auch in Surat al-Hujurat lernen, dass man nicht die Stimme erheben soll über den Propheten s.a.w. Und auch die Beduinen wurden dafür kritisiert, an vielen Stellen im Koran, dass sie zum Beispiel, sie pflegten zum Haus des Propheten s.a.w. zu kommen und sich davor zu stellen und laut zu rufen, ja Muhammad, komm raus, A'udhu Billah. Und ihnen wurde gesagt, dass nein, nennt ihn nicht beim Namen. Sagt ja Rasulullah, ruft nicht von außen in sein Haus rein. Wartet, bis er selber rauskommt. All das sind Manieren, die dem Muslim beigebracht werden, wie er mit seinen Höhergestellten, mit dem Propheten sowieso, sallallahu alaihi wasallam, aber auch in der Befolgung dieser Sunna, auch mit allen, die uns etwas lehren oder uns in Position überlegen sind, wie wir mit ihnen maniervoll und respektvoll umgehen müssen. Wie Ibn Abbas radiallahu an auch, als er auf der Suche nach Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu den verschiedenen Gefährten ging des Propheten sallallahu alaihi wasallam, um von ihnen einen Hadith selbst zu hören. Dann wird über ihn berichtet, dass er pflegte, in der Mittagshitze vor dem Haus desjenigen zu warten, und der Staub bedeckte ihn in der Mittagshitze. Ihr wisst, in der arabischen Welt, die Mittagshitze ist kein Spiel, sondern ist wirklich heiß, und der Staub bedeckte ihn. Und dann kam derjenige aus seinem Haus raus und er sagte, Cousin des Propheten, hättest du mir Bescheid gesagt, ich hätte dich reingebeten oder ich wäre sofort rausgekommen. Also, das war den, warum sitzt du hier im Staub? Er sagte, nein, ich wollte dich nicht stören, und ich komme in der Stellung eines Schülers zu dir. Ich will ein Hadith von dir hören. Und deswegen ist es geziemt es mir, dass ich hier im Staub, in der Sonne, vor deinem Haus auf dich warte. Subhanallah. Und Allah, subhanahu wa ta'ala, anstatt zu sagen, o Juden, hört auf damit, hört auf mit euren Wortspielen, hört auf, den Propheten zu verhöhnen, macht erst Islah, also macht erst die Taten gut bei den Gläubigen. Ja, also er lehrt erst die Gläubigen. Das lasst doch dieses Wort, das überhaupt Möglichkeit gibt, diesen Menschen damit Wortspiele zu machen. Sag lieber ein anderes Wort, weil das sowieso viel besser ist und viel angebrachter ist, und hört am besten direkt gut zu, wenn ihr in einer Sitzung des Wissens seid, wenn ihr vor dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sitzt. Und dann fügt aber Allah subhanahu wa ta'ala noch hinzu, walil kafirina, und für die Ungläubigen, Azab und Alim, gibt es eine schmerzvolle Strafe. Ja, die kriegen ihre Strafe schon, die so den Rasulullah s.a.w. befeinden und ihn so verhöhnen und so die Quelle des Islam erniedrigen, die werden ihre Strafe schon abbekommen. Aber worauf ihr vor allem achten sollt, ihr als Muslime, dass euer Adab, eure Manieren, euer Respekt keinen Grund dafür liefert, oder kein Zeichen dafür ist, dass ihr selbst euren Propheten s.a.w. nicht respektiert und anderen dann somit auch Möglichkeit gibt, Respektlosigkeit zu zeigen. Also, man soll klare Worte benutzen, nicht doppeldeutige Worte benutzen, also gegenüber einem Lehrer, gegenüber dem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Man soll von vornherein aufmerksam zuhören, versuchen wenigstens, und nicht Wörter benutzen, die Möglichkeit geben von Beleidigung oder die irgendwie gegen Ehrerbietung oder Respekt verstoßen würden. Und vor allem, wir sollen nicht den Nichtmuslimen, den Kuffar, den Glaubensverweigerern in Worten, in Anreden, in irgendeinem Benehmen, was speziell für sie ist, ihnen irgendwie nachahmen. Diese Wortspiele von den Juden, darüber lesen wir auch an anderer Stelle. In einem Hadith heißt es zum Beispiel, dass sie dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, einmal einige Juden bei ihm eintraten und sie sagten, und das machten sie auch bei anderen Gläubigen, anstatt Assalamu alaikum, der Friede sei mit dir, sagten sie Assalamu alaikum, was so viel heißt wie der Tod sei mit dir. Subhanallah. Und deswegen, anstatt auch wieder dort zu kritisieren, dass, wie könnt ihr es wagen, uns so zu grüßen, und was hast du gerade gesagt, wiederhol das nochmal, oder direkt Streit vom Zaun zu brechen, weil was würde das schon ändern, so einen Streit auch zu machen, wenn der andere schon mit so einer feindlichen Einstellung zu dir kommt? Was wurde den Muslimen gelehrt? Was hat der Prophet s.a.w. dazu gesagt? Er sagte einfach, wa alaikum, und mit euch. Was ihr mir wünscht, das möge auf euch zurückkommen. Und der Prophet s.a.w. erklärte dann seiner Frau Aisha radiallahu anha, die sagte, dass, ja Rasulullah, hast du nicht gehört, was sie gerade gesagt haben? Und sie antwortete ihnen auf schroffe Art und Weise zurück. Sie sagte, der Tod sei mit euch und der Fluch von Allah. Und also mehrfach antwortete sie zurück. Aber der Prophet s.a.w. sagte zu ihr, langsam, ja Aisha, meine Dua gegenüber ihnen wird erhört und ihre Dua für mich wird nicht erhört. Also es reicht schon, wenn ich sage, wa alaikum, subhanallah. Also das eigene Benehmen soll in erster Linie keinen Anlass dafür geben, irgendwas Respektloses oder nicht dem islamischen Richtlinien entsprechendes zu sein. Dann ein anderes Hadith, wo Rasulullah s.a.w. uns nochmal deutlich davor warnt, den Kuffar in irgendeiner dieser Dinge nachzuahmen. Und zwar ist ein Hadith von Abu Dawud, der Prophet s.a.w. sagte, man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum. Wer ein Volk nachahmt, so ist er von ihnen. Natürlich, man ahmt ja nur den nach, den man liebt, den man als Vorbild empfindet. Und wer ein ungläubiges Volk als Vorbild empfindet und es liebt, so sehr liebt, dass er seine Taten, seine Taten und seine Redearten und seine Kleidung genauso machen möchte wie ihre, und dabei vergisst, dass er ein eigenes Vorbild hat in der Gestalt des Propheten, der ist dann wirklich von ihnen. Und Allah möge uns bewahren. Und heute, also für uns ist es besonders sehr relevant, dass wir sehen, dass die Manieren oder der Respekt, besonders was dieses Verhältnis von Lehrer und Schüler angeht, wirklich fast so wie nicht da ist. Also es gibt kaum, in manchen Schulen, wie wir schon sagten, sitzt man mit den Füßen auf dem Tisch vor dem Lehrer, Lehrer werden bei den Namen gerufen oder man zeigt überhaupt keinen Respekt. Es gibt einen Orientalisten, er ist nicht Muslim, er schrieb ein Buch, Philipp Pipti heißt er. Und er schrieb ein Buch, History of the Arabs. Und er beschrieb die Araber, und das war natürlich vor langer, langer Zeit, heute trifft das leider nicht mehr zu, er sagte, wenn man bei einer Stadt vorbeikommt und man sieht, die Leute Papierstückchen aufsammeln und in die Wände tun, also damit die Papiere halt nicht unten auf dem Boden liegen, sondern lieber in die Wandritzen stecken, damit sie halt nicht auf dem Boden mit den Füßen getreten werden. Wenn man so an einer Stadt vorbeikommt und das sieht, dann wisset, das sind Muslime. Subhanallah. Also sogar das Papier, auf dem Wissen geschrieben wird, sogar das wurde mal in einer Zeit von Muslimen respektiert. Weil Muslime eigentlich nämlich wissen sollten, was für ein hoher Wert das Wissen bei Allah und für die Muslime eigentlich hat. Aber das war vor langer Zeit und heute sehen wir das leider nicht mehr. Also, wir sehen also nochmal, die Juden waren schuld, aber die Mu'minin werden gelehrt. Die Mu'minin sollen sich ihre eigenen Reihen erstmal säubern, ihre eigene Respekt schulen, ihre eigene Manieren nochmal feilen und polieren und sich darauf konzentrieren, was sie nicht ändern können, nämlich das Verhalten der Juden. Und wenn es zwei Möglichkeiten gibt, halt die Möglichkeit wählen, die nicht Anlass gibt für die Feinde des Islam, solche Wortspiele und Respektlosigkeiten zu verbreiten. Ja, wenn wir zum Beispiel auf einen Weg gehen, die Straße entlang und begegnen einem Menschen, der völlig ohne Benehmen und schreit und fuchtelt mit den Händen uns gegenüber oder sagt irgendwas, sollen wir jetzt stehen bleiben und uns mit ihm anlegen und auf dem gleichen Niveau mit ihm antworten? Nein, sondern einen eigenen Weg ändern. Ja, geht man einfach in der Richtung, weil man soll dort etwas Energie verschwenden, wo es auch Hoffnung gibt auf Änderung. Und nicht auf dem gleichen Niveau sich mit demjenigen, den man kritisiert, auf dem gleichen Niveau dann ihm antworten. Solange natürlich es die islamischen Grenzen zulassen. Ja, manche Dinge muss man natürlich ändern, weil der Islam es von uns verlangt. Aber das sind Dinge, wie wir hier als Beispiel gelesen haben, die, wovon Allah selbst uns eine Alternative geboten wird, die einfach besser und nicht doppeldeutig und reiner und in der Bedeutung selbst besser ist.
ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب
weder diejenigen unter den Leuten der Schrift, die ungläubig sind, noch die Götzendiener möchten, walal mushrikina, und nicht die Götzendiener, was möchten sie nicht? Ay yunazzala alaykum min khayrim min rabbikum, dass euch etwas Gutes von eurem Herrn offenbart wird, in der Form von Rasulullah s.a.w., in der Form des Koran. Die Kuffar, also die Ungläubigen, die Glaubensverweigerer vor den Ahl al-Kitab, von den Juden und Christen, und die Mushrikin, beide wollen nicht, beide lieben das nicht, dass auf die Muslime der Koran und diese Adab und diese Gesetze, diese einzigartige Sunna des Propheten s.a.w., all das, min khayrin, irgendetwas Gutes von eurem Herrn, auf euch herabkommt. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi man yasha. Aber Allah zeichnet mit seinem Erbarmen aus, wen er will. Denn Allah besitzt große Huld. Wallahu dhul fadl al-azim. Und Allah ist der, der die große Huld, die große Gunst, die gewaltige Gunst besitzt. Das heißt, er kann geben, lehren, offenbaren, auf wen er will. Und er hat mehr Wissen, wer was verdient. Oder mit wer, mit welcher Lehre besser umgehen wird. Und wir werden also hier über die, wir können sagen, Neid der Juden und der Mushrikin und ihre Engherzigkeit uns gegenüber, dem Muslim gegenüber und besonders zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, informiert, dass sie nicht wollen, dass irgendein Khair auf die Muslime herabgesandt wird. Also das Geschenk des Islam, das Geschenk des Propheten, der Sunna, das Geschenk des Koran, all das, was wir Khair nennen hier, das wollten sie nicht für die Muslime sehen. Und sie aus Neid und aus Hass. Doch Allah macht besonders, wen er will. Also Allah hat seinen Propheten gewählt und halt Menschen, von denen er es möchte. Ein weiterer Einwand von den von Bani Israel, von dem Juden des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, was wir an Versen aufheben oder in Vergessenheit geraten lassen, wir bringen bessere oder gleichwertige dafür. Alam ta'alam, weißt du denn nicht, dass Allah zu allem die Macht hat? Anna Allah ala kulli shay'in qadir. Nasch heißt abrogieren, abschaffen, also wörtlich als abschaffen, ungültig machen. Und Nasch im Koran gibt es, was die Worte angeht und was die Bedeutung angeht. Das heißt, im Koran wurden die Worte abgeschafft, das gab es auch, oder aber die Worte wurden stehen gelassen, wir können die Aya heute noch lesen, aber die Bedeutung wurde abgeschafft, das Gesetz dahinter wurde abgeschafft. Und dieses Phänomen von, was wir Nasch nennen, gibt es nur für Verbote, Gebote oder Regeln des Islam. Sie betreffen nicht die Geschichten oder die Beispiele, die Allah im Koran genannt hat. So erklärt das Ibn Kathir kurz in seiner Tafsir. Also nochmal, Nasch heißt wörtlich abschaffen, ungültig machen. Und Allah sagt, wir machen keine Aya ungültig, auch nun sie oder lassen sie vergessen. Und zwar wie? Vergessen aus dem Herz des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Also Allah offenbarte erst eine Aya und dann ließ er sie wieder aufheben, abrogierte sie, machte sie ungültig und ließ den Propheten sallallahu alaihi wasallam ihre Rezitierung, ihre Rezitation vergessen. Und da gibt es halt, wie gesagt, verschiedene Formen, verschiedene Arten. Wie zum Beispiel, wie wir schon sagten, dass man Worte, dass Allah Ta'ala die Worte ungültig machte und vergessen ließ und auch die Bedeutung. Das heißt, es gab mal eine Regel im Islam, die es jetzt nicht mehr gibt und die wurde auch rezitiert im Koran und beides ist weggenommen worden. Entweder so oder die Worte der ersten Regel gibt es noch, die lesen wir noch, aber der Hukum ist weg. Dafür ein Beispiel, zum Beispiel im Koran steht, das nähert euch nicht dem Gebet und ihr seid betrunken. Okay, diese Regel ist abgeschafft. Jetzt dürfen wir gar nicht mehr betrunken sein. Nicht nur vor dem Gebet nicht betrunken sein, sondern an sich gilt ein Rauschmittel- oder Berauschtseinsverbot. Okay, aber trotzdem lesen wir diese Hukum noch, obwohl die Bedeutung Nasr abrogiert wurde durch nämlich eine neue Hukum, wo Allah sagt, das vermeidet das Berauschende. Oder dann gibt es noch eine andere Art, dass die Rezitation mansuch, also abrogiert wurde, aber der Hukum bleibt. Und da zitiert man in eine Aya, die es früher gegeben haben soll, aber die jetzt im Koran nicht mehr Teil des Koran ist. Imam Malik zitiert diese Aya. Imam Malik zitiert diese Ayah und sie wird in Tafsir auch erwähnt. Ja, diese Ayah ist As-Sheikhu wa Sheikhatu idha zayana farajimuhuma etc. etc. Dass der alte Mann und die alte Frau, wenn sie Zina machen, dann steinigt die beiden. So, diese Hukum gibt es aus Hadith, erfahren wir, diese Regel gibt es noch im Islam. Ja, aber diese Ayah lesen wir nicht mehr im Islam. Sie ist nicht mehr Teil des Koran, sie wurde abrogiert, abgeschafft. Und Allah sagt also hier, erklärt im Koran, was wir an Versen aufheben oder in Vergessenheit geraten lassen, wir bringen bessere oder gleichwertige dafür. Also diese Nasch und dieses Vergessenlassen von Ayat ist nur, damit die Menschen danach dann etwas Passenderes, Besseres oder Situationsgemäßeres von Allah dafür bekommen. Weißt du denn nicht, dass Allah zu allem die Macht hat? Also Allah erschafft, was er will, wann er will, und kann auch eine Regel oder ein Hukum im Islam, wann er will und wie viel er will, ändern, neu schaffen, neu geben oder alte auch abschaffen, wie er will, und weil er nämlich zu allem die Macht hat. Und warum, da kann man auch fragen, okay, warum hat er denn dann überhaupt diese Regel dann stehen lassen, wie zum Beispiel dieses Beispiel von Alkohol, dass wenn es diese Regel nicht mehr gibt, warum lesen wir dann diese Eier noch? Das ist auch, um die Menschen, die Muslime, die Weisheit des, man nennt das Tadrij, zu lehren. Die Stufen, etwas mit Stufen zu beizubringen. Also erstmal ein bisschen, dann eine Stufe weiter, dann eine Stufe weiter. Weil, wie Aisha auch in einem Hadith sagt, dass die schwersten Sachen wurden gegen Ende des Islam verboten. Wie zum Beispiel das absolute Zinsverbot kam relativ spät in dem im Prophetentum von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wurde nicht von Anfang an verboten, weil die Leute damit nicht zurechtgekommen wären. Weil die Leute noch nicht so weit erzogen waren und noch nicht so weit in ihrem Glauben gestärkt waren und die Gesellschaft der Muslime noch nicht so weit war, dass sie so eine Regel hätte genauso umsetzen können, wie sie gegeben worden war. Aisha radiallahu anha sagt auch, wenn am Anfang alle Regeln gegeben worden wären, alle Hukum, dann hätte man sie nicht befolgt. Subhanallah, weil sie kennt ihr Volk und sie hat diese Gesellschaft beschrieben, dass wenn am Anfang alles so gelehrt worden wäre, dann hätten viele nicht gefolgt. Also es ist nur im Sinne, also für die Menschen, dass Allah das so gemacht hat, dass er nicht von Anfang an alle Regeln auf einmal offenbart hat, sondern situationsgemäß auch manche Regeln geändert hat, aufgehoben hat oder manche sogar verstärkt hat. Wie zum Beispiel am Anfang des Islam war ganze Monat Ramadan Fasten nicht Pflicht und wurde mit der Zeit erst zur Pflicht gemacht, als die Menschen das tragen konnten, als die Menschen schon daran gewöhnt waren, als die Umstände es zuließen, dass sie einen ganzen Monat auch fasten konnten. Also die Weisheit und dass man auch situationsgemäß arbeitet, das hat uns all das auch gelehrt. Was die Juden angeht, das war auch ein weiterer Einwand der Juden. Die Juden hatten diesen Einwand, dass wenn dieses Buch von Allah ist, also der Koran, wenn das Allahs Wort ist, warum hat er dann nicht von Anfang an alles offenbart, wie er offenbaren wollte? Also erstmal diese Hukum, dann wird das wieder geändert. Wie zum Beispiel auch, das werden wir noch zusammen lesen, am Anfang haben die Muslime Richtung Kaaba gebetet, dann eine Zeit lang gegen Jerusalem gebetet, dann wieder Richtung Kaaba gebetet. Ja, und die Juden haben das natürlich dann richtig ausgenutzt, dass, guck mal, diese Muslime, was ist das für eine Religion? Weiß Allah denn nicht, welche Richtung die beten sollen? Ja, was soll das? Und darauf kam diese Ayah, das, was sie an Versen aufheben oder in Vergessenheit geraten lassen, das alles ein großer Plan, wir bringen bessere oder gleichwertige dafür. Und weißt du denn nicht, dass Allah zu allem die Macht hat? Also, das ist doch, Allahs Macht widerspricht das doch nicht, dass er mit all seinem Wissen, mit all seiner Weisheit genau eine Regel offenbart, die der Situation perfekt entspricht. Oder ein anderer Einwand auch von den Juden, dass wenn die ersten Bücher, also die Tora oder auch die Injil, von Allah sind, warum ist dann ein neues nötig? Ja, warum werden die alten abgeschafft? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam brachte natürlich mit dem Koran und den Regeln des Koran einige Dinge, die den Regeln der Tora oder der Regeln der Juden, die sie selber aus der Tora irgendwie abgeleitet hatten, widersprachen. Und die Scharia, wie wir wissen, ist das letzte Gesetz, das von Allah offenbart wurde, die, also der, das islamische Gesetzgebung. Und sie hat einige Dinge, die bei den Juden zum Beispiel noch galten oder den Juden noch befohlen wurden, hat sie erleichtert oder abgeschafft. Und das war auch ein großer Einwand, dass wenn das auch von Allah ist, warum brauchen wir jetzt den Koran und warum wird so viel geändert? Mit anderen Worten, sie wollten gegen den Koran sprechen, die Glaubwürdigkeit des Koran herabsetzen und somit die Muslime in Zweifel stürzen. Also darum ging es eigentlich nur. Das war nicht eine logische Frage von ihnen, sondern nur ein Herumsticheln und ein Muslime anstacheln, damit sie die Muslime in Zweifel werfen könnten. Denn natürlich, wenn der Koran, die Quelle des Islam, bezweifelt wird, dann wo ist der Islam der Muslime? Wo ist dann noch Iman und wo ist dann noch Taten praktizieren, wenn der Koran schon selbst als Hauptquelle des Islam bezweifelt wird? Daraufhin wurde also dieses Nafs-Thema von Allah hier im Koran klar gemacht. Und Allah hat doch zu allem die Macht. على كل شيء كثير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Das weißt du denn nicht, dass Allah, dass für ihn die Herrschaft über die Himmel und die Erde ist und dass ihr außer Allah weder Schutzherrn noch Helfer habt. Also eine ganz klare Aya, die ganz klar sagen soll, dass der die Herrschaft über Himmel und Erde hat, weiß er denn nicht, wann welche Regel besser ist für euch? Oder wann es zeit- und situationsgemäßer für euch ist und somit ihr auch aufnahmefähiger seid, eine Regel entgegenzunehmen? Und dieser Einwand der Juden war auch nicht ganz fair, weil Nasr nicht etwas ist, was Islam ganz neu zum Leben gebracht hat. Also wenn wir nachlesen, dass Nasr gab es schon bei allen Propheten. Der Prophet Sassim sagt sogar, dass kein Prophet wurde je gesandt. Von Sahih Muslim, ich sage euch das Hadith. Der Prophet Sassim sagt in einem Hadith, Sahih Muslim, لم تكن نبوته قط إلا تناسخت. Es gab nie ein Prophetentum, ohne dass es darin auch Nasr, also dieses Phänomen von Abrogieren, des Abschaffen von Regeln, dass ohne dass es dies gegeben hätte. Dafür gibt es viele Beispiele, zum Beispiel Nuh a.s., das sind einige Beispiele, die Ibn Kathir aufzählt. Nuh a.s. durfte noch, also zu seiner Zeit durfte man noch von allen Tieren essen. Und später erst wurde dann, wie zum Beispiel das Schwein oder andere Tiere, überhaupt verboten. Dann Ibrahim a.s., das glauben auch die Juden, wurde befohlen, seinen Sohn zu opfern. Und wurde dann, während er noch dabei war, ihn zu opfern, also gerade dabei war, wurde es diese Regel abgeschafft. Und eine andere Regel dafür, nämlich das Schlachten dieses Viehs, wurde dafür gegeben. Oder ihr erinnert euch, als die Bani Israel sich, um Tauba zu machen, sich gegenseitig töten sollten. Ja, wo die das Kalb angenommen hatten und Allah sagte, ihr müsst Tauba machen. Und zwar wie? Indem ihr euch gegenseitig tötet. Und auch diese Regel wurde natürlich, das wäre ja schlimm, wenn das immer so weitergehen würde, dass sie immer für Tauba sich gegenseitig töten müssen, das wurde dann später abgeschafft. Und so war es mit vielen, vielen anderen Regeln, das sind nur ein paar Beispiele. Und die Juden taten aber so, als ob der Koran das etwas ganz Neues, etwas ganz Unerhörtes da auf einmal bringen würde. أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ. Oder wollt ihr vielmehr euren Gesandten bitten? Bitten oder fragen, kann man auch sagen. Wollt ihr vielmehr euren Gesandten fragen, so wie ihr zuvor schon Musa gebeten oder gefragt worden war. Wer den Glauben mit dem Unglauben vertauscht, der ist fürwahr vom rechten Weg abgeirrt. وَمَنْ تَبَدَّلَ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Eine dritte Sache. Also wir haben schon gesagt, die Juden hatten verschiedene Listen und Tricks, um die Muslime vom Islam, ihre Herzen vom Islam abzuwenden, Zweifel zu erregen, den Koran unglaubwürdig zu machen oder auch den Propheten Hassan zu verhöhnen. Erstmal dieses Ra'ina, was wir schon besprochen haben. Dann wird hier erwähnt, dass sie dieses Nafr-Argument hervorbrachten. Was soll denn dieses Nafr und diese immer wieder neue Regeln? Und hier eine dritte Sache. Die Juden stachelten, oder es gab Juden, die Muslime anstachelten. Also wir wissen jetzt, sie lebten alle in Medina, das waren eine Gemeinschaft, also in einer Stadt lebten die zusammen. Und natürlich hatten die Muslime mit den Juden durch Handel oder durch Nachbarschaft etc. hatten sie miteinander zu tun. Und wir müssen auch festhalten, die Juden hatten auch bei den Arabern, galten die Juden auch als Schriftgelehrte. Wir wissen, die Araber waren traditionsgemäß Analphabeten. Und die Juden waren traditionsgemäß Ahlul Kitab, Schriftgelehrte, also bei ihnen ihre Gelehrte im mindesten Fall konnten lesen und schreiben und hatten historisches Wissen, sie allein wegen ihrer Religion. Und die hatten bei den Arabern ein Gelehrten-Image, also das sind Gelehrte. Deswegen sehen wir auch zum Beispiel, dass aus Mekka extra Leute nach Medina gingen, um zu fragen, was sagt ihr über diesen Propheten? Mit anderen Worten, wenn ihr sagt, er ist wahr, dann nehmen wir den vielleicht auch an. Ja, das war also die gebildete Elite, können wir sagen. Und sie hatte natürlich auch gemäß dieses Images einen Einfluss. Und sie hatten mit Muslimen auch zu tun. Und es gab also unter diesen Juden Menschen, die Muslime anstachelten. Also natürlich gab aufrichtige Muslime, die sich nicht davon beeinflussen ließen. Aber hier und da gab es vielleicht neue oder noch nicht so starke Muslime, die sich dann auch anstacheln ließen. Und sie sagten, geht zu eurem Propheten und fragt das und das. Und damit wollten sie religiöse Dispute anzetteln oder den Propheten s.a.w. in Schwierigkeiten bringen, weil sie damit beabsichtigten, dass er Fragen hören würde, die er nicht beantworten könnte. Oder auch irrelevante Themen ansprechen. Oder auch eine Frage, wie die Dinge schwer macht. Sowas stachelten sie also die Muslime an. Und manche Muslime fielen drauf rein und gingen dann auch zum Propheten s.a.w. und fragten die komischsten Dinge. Ja, dann wie ist das und das und wie ist das und das? Unnötige Dinge, die die Religion nur erschweren. Ja, und so wird Wissen nicht erworben. Wer wirklich etwas lernen will, der passt erstmal in erster Linie von vornherein auf, was ihm gelehrt wird und verarbeitet das erstmal. Und er fragt nach den Dingen, die aktuell für ihn wichtig sind. Ja, wie zum Beispiel, ich muss Wudu machen, dann gehe ich und frage, wie muss ich Wudu machen? Oder ich habe kein Wasser, dann frage ich, wie ist das, wenn ich habe jetzt kein Wasser, wie kann ich jetzt Wudu machen? Aber irgendwas fragen, das ja, was, wenn mal mein Kamel verloren geht und ich irgendwo bin und was mache ich da? Also eine Situation, die überhaupt nie oder jetzt aktuell absolut unwahrscheinlich ist, darüber zu fragen, nur um eine Diskussion willen, das ist im Islam nicht so erwünscht. Natürlich, Fragen an sich, um Wissen zu erlernen, ist sehr erwünscht, das ist auch gut, das soll man auch machen, das ist, wie man sagt, das halbe Wissen ist in diesen Fragen, aber es kommt immer auf die Absicht an und man soll die Dinge nicht unnötig schwer oder kompliziert machen. Und manche Fragen sind auch wirklich da, die nur, man kann sagen, zum Ärgern. Wie zum Beispiel, ihr erinnert euch an das Beispiel mit Musa a.s., wo sie immer wieder die Fragen stellten, dass wie soll die Kuh aussehen, wie soll die Kuh aussehen, wie soll die Kuh aussehen. Ja, das ist keine Frage um des Wissens willen, sondern das ist eine Frage, wie wir schon sagten, sie wollten eigentlich diese Befehl von sich abwenden. Und durch das viele Fragen zeigten sie nur ihre Sturheit und ihren Trotz, eigentlich auf ihren Ungehorsam bestehen bleiben zu wollen. Und sie ärgerten ihren Propheten, a.s. Also wollt ihr euren Propheten fragen, so wie sie schon vorher Musa gefragt haben, also Musa geärgert haben, dass auch eine andere Frage, wir wollen Allah offen sehen, wir wollen Allah wahrnehmbar sehen. Das ist auch so eine Bitte, die, also was soll diese Bitte? Glaubt an jemand, der gläubig ist und demütig ist und seinem Propheten in Liebe folgt, stellt er so eine Bitte? Also wollt ihr auch euren Propheten solche Dinge bitten, wie sie vorher mit Musa a.s. taten? Und das lehrt uns also auch, nicht über Dinge zu fragen, die noch nicht erschienen sind. Also wie im Koran auch steht, O die ihr glaubt, ya ayyuhalladhina amanu, la tas'alu an ashiya'a in tubdalakum tasu'ukum. Fragt nicht über Dinge, wenn sie euch erklärt werden würden, würden sie euch in Schwierigkeiten bringen. Aber wenn ihr darüber fragt, während der Koran offenbart wird, dann werden sie für euch klar gemacht. Also wenn der Koran offenbart und diese Sache dann erklärt, dann wird es euch schon klar werden, aber fragt nicht, bevor sie aktuell sind. Das soll damit gesagt werden. Oder wie in Hadith das auch nochmal genauer erklärt, der Prophet Sassim sagt in einem Sahih Hadith, inna a'adam al-muslimina jurman, der größte Verbrecher der Muslime ist wer? Man sa'ala an shay'in lam yuharram, der über eine Sache fragt, die noch nicht haram ist, fahurrima min ajli mas'alatih. Und sie wird dann haram gemacht wegen seiner Frage. Also das heißt, des Gesandten waren ja noch diese Regel oder Gesetzgebung noch im Gange, weil die Offenbarung nämlich noch im Gange war. Und er sagt also seinen Gefährten, dass der schlimmste Verbrecher ist der über eine Sache fragt, die noch offen war, und wegen seiner Frage wird sie dann haram gemacht. Wie der Prophet auch zum Beispiel, jemand kam zu ihm Das ist ein Hadith von Muslim. Jemand kam zu ihm und fragte ihn immer wieder über Hajj. Ja, Rasulullah ist jedes Jahr Hajjpflicht. Ja, Rasulullah ist jedes Jahr Hajjpflicht. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete erst gar nicht. Und er zeigte auch sein, dass er das nicht mochte, diese Frage. Und als er dann endlich sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, antwortete, nein, aber hätte ich ja gesagt, dann wäre es für euch Wajib geworden. Und wenn es für euch Wajib geworden wäre, Wajib heißt Pflicht, dann hättet ihr es nicht vermocht. Subhanallah. Also man soll nicht eine solche Frage stellen, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam einfach sagt, macht Hajj, dann macht man einfach Hajj und fragt dann nicht, ist es jetzt jedes Jahr Pflicht? Ja, für uns ist das vielleicht nicht mehr so relevant, aber auch wir könnten es schaffen, wie wir am Beispiel mit der Kuh schon gelernt haben, auch manche Dinge unnötig kompliziert zu machen und vor allem manchmal mit der Nia einen Gelehrten fragen oder respektlos sogar löchern, mit Fragen löchern, um eine Diskussion hervorzubringen, anzuzetteln oder um unseren Standpunkt endlich mal zu beweisen. Ja, solche Fragereien gibt es ja auch. Und jeder kennt sein Herz und jeder weiß, wann er sich solch einer Tat schuldig gemacht hat. Und der Prophet Sassam sagte auch in diesem selben Hadith, mit diesem Hajj, er sagte, lasst mich, so wie ich euch lasse. Die vor euch waren, wurden vernichtet, wegen ihren vielen Fragen und ihrem Disputieren mit ihren Propheten. Deswegen, wenn ich euch etwas befehle, dann tut davon, so viel ihr davon könnt. Und wenn ich euch etwas verbiete, dann vermeidet es. Also macht so viel ihr könnt, was ihr versteht, und macht die Dinge nicht. Ja, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt fragen würden, zum Beispiel uns wurde befohlen, die Kleidung im Gebet der Frau soll so und so sein. So, jetzt kommt einer von uns, welche Farbe soll das denn haben, die Kleidung? Ja, welcher Stoff soll das sein? Darf ich Seide anziehen? Oder muss der Stoff lieber Baumwolle sein? Oder was hatte der Prophet das denn für eine Stoffart damals? Ja, müssen wir genau dieselbe Stoffart haben? Die hatten ja damals vielleicht kein Baumwoll. Etc., etc. Ja, das wäre zum Beispiel auch so etwas. Und dann löchern wir irgendeinen Gelehrten mit dieser Frage, obwohl der Befehl ganz klar ist, zieht euch bitte so und so an, also von oben bis unten bedecken, außer Gesicht und Hände, wenn ihr euch zum Gebet begebt, für Frauen. Ja, das wäre zum Beispiel ein ähnliches Beispiel. Obwohl natürlich in unserer Zeit die Offenbarung nicht mehr im Gange ist. Und nochmal, eine Frage, die um des Wissens willen gestellt wird, ist natürlich gut und auf jeden Fall natürlich erlaubt. Ja, wir sollen nicht ins andere Extrem gehen und gar nichts mehr fragen und ohne Wissen den Islam versuchen zu leben. Natürlich nicht. Sondern hier wird natürlich kritisiert, den Propheten Sassam in so eine Lage zu bringen, die respektlos ist. Eine andere Bitte, die auch vielleicht damit gemeint ist, Ibn Kathir zitiert auch diese Bedeutung, diese Eier, dass man den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragte, und das pflegten die Mushrikin zu machen, das bring uns doch ein Buch vom Himmel. Also diese Offenbarung, die du uns bringst, das ist uns nicht genug. Bring uns ein Buch vom Himmel. Also geh zum Himmel und bring da, wir sehen in deinen Händen ein Buch, das vom Himmel kommt. Das wollen wir sehen. So ein Wunder bring uns bitte. Und lass Flüsse für uns fließen. Dann werden wir dir glauben. Und daraufhin wurde diese Eier offenbart. Ibn Kathir zitiert diese Meinung. Also die Mushrikin oder wie gesagt von den Juden angestachelte Menschen stellten solche Forderungen an den Propheten und daraufhin wurde diese Eier offenbart. Das wollt ihr euren Propheten um solche Sachen bitten, wie die davor auch Musa baten. Und wie wir schon auch zusammen gelesen haben, dass Musa hatte ja verschiedene Wunder. Trotzdem nahmen diese Menschen das Kalb an. Trotzdem machten diese Menschen große Sünden, obwohl ihr Prophet ein Prophet voller Wunder war. Spaltung des Meeres, Mann und Selber vom Himmel, etc., etc. Also, es scheint nicht eine Frage der Wunder zu sein, sondern eine Frage des Willens. Und da mangelt es diesen Ungläubigen an gutem Willen und an Demut, die Wahrheit anzuerkennen, egal von wo sie kommt. Und Allah kritisiert das also sehr hart. Er sagt, wer den Glauben mit dem Unglauben vertauscht, durch, halt, durch seine Sturheit oder durch seine ungemäßen und unangebrachten Fragenstellereien und Bittstellereien, der tauscht seinen Glauben mit Unglauben ein. Allah bewahre uns. Und Allah sagt nochmal, der ist fürwahr vom rechten Weg abgeirrt.
وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. Viele von den Leuten der Schrift möchten euch, nachdem ihr den Glauben angenommen habt, wieder zu Ungläubigen machen. Also hier wird wieder eine, quasi die Herzen von diesen Feinden der Muslime werden offengelegt. Was wollen die eigentlich? Warum machen die das alles? Ja, diese Fragen, dieses Anstacheln und dieses Ra'ina, diese Wortspiele, diese angeblichen logischen Argumente, das ja, warum der Nasr im Koran? Was steckt eigentlich dahinter? Warum machen die das? Und wir werden noch weiter über andere Tricks und Listen von ihnen lesen, um die Muslime abzuwenden. Warum machen die das? Die wollen, nachdem ihr den Glauben angenommen habt, euch wieder zu Ungläubigen machen. Warum? Hasadan min indi anfusihim, aus Missgunst, Neid von sich selbst aus. Min indi anfusihim, von sich selbst aus, heißt, sie haben das selber gemacht. Also sie haben selber diesen Neid produziert. Also es kommt aus ihnen selbst, aus ihren Herzen. Sie sind neidisch auf euch. Sie gönnen euch nicht den Islam. Also sie wollen, viele von Ahlul Kitab wollen, dass ihr vom Iman zurück zu Kufr, ja, durch all diese Sitzungsstören und Einwände, angeblichen Einwände, unnötige Fragen stellen und Anstacheln der Muslime, was wollen sie? Sie wollen euch vom Iman entfernen. Euch über euren Dien in Zweifel stürzen. Aus Neid. Und Allah sagt, min ba'dima tabayyana lahumul haqq, nachdem ihnen die Wahrheit klar geworden ist. Damit sind Allahu A'lam die Gelehrten der Juden gemeint. Gelehrt und die ihnen natürlich auch folgen in ihren falschen Listen und Plänen. Was missgönnen sie denn? Wir haben ja schon besprochen, dass Bani Israel ein starkes Selbstbewusstsein hatte, ja, wenn man das Selbstbewusstsein nennen kann, dieses Chosen People Phänomen, dass wir sind die nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, wir sind die Söhne von Allah und seine Lieblinge. Ja, wir haben Propheten nach Propheten gehabt. Unsere Propheten hatten Wunder. Wir haben mehrere Bücher von Allah, die uns offenbart wurden. Das sind alles Dinge, die uns ganz besonders machen. Und gewiss wird auch dieser letzte Prophet, den Allah uns versprochen hat, aus unseren Reihen, aus unseren Familien, aus unseren Stämmen hervorkommen. Und dann auf einmal, was passiert da? Allah hat ihnen ihren Status als Ummah weggenommen, als diejenigen, die Arbeit von Allah auf Erden verrichten, weggenommen und sie an eine andere Ummah weitergegeben. Und zwar auch noch an die in Augen der Juden als Analphabeten galten. Ja, diese Araber, Götzendiener, können nicht mal lesen und schreiben. Wir sind Schriftgelehrte, wir sind Bani Israel, wir sind seit Jahrhunderten eine Tradition von Propheten haben wir in unseren Vorfahren. Wir haben Wunder von Allah erlebt. Allah hat uns immer wieder geholfen. All diese Traditionen, die sie bei sich natürlich lebendig hielten in ihren Geschichten und Traditionen, und all das hatte zu einem überhöhten Verständnis von Allahs Lieblinge sein geführt. Und diesem Selbstbewusstsein, diesem Denken wurde natürlich ein Stoß versetzt, als auf einmal der letzte Prophet aus Bani Ismail kam und nicht aus Bani Israel. Ein Araber. Und er war auch noch genauso, wie ihnen in ihrer Tora prophezeit worden war. Sie erkannten, das ist der Prophet. Die Gelehrten von ihnen erkannten, das ist der Prophet, der uns prophezeit worden ist. Aber der Neid ließ nicht zu, die Angst, die Stellung zu verlieren, die sie hatten. Ja, wir sind die Gelehrten von Bani Israel. Wenn wir uns diesen Propheten anschließen, was sind wir dann? Was sind wir dann noch? Dann verlieren wir die Stellung, die wir uns erarbeitet haben. Dann sind wir nicht mehr die Chosen People, die Auserwählten. Ja, und all das führte dazu, dass sie, obwohl sie wussten, was sie da taten, nachdem ihnen die Wahrheit klar geworden war, dass sie aus Hasad, aus Neid heißt ja, den anderen etwas missgönnen, also ihm soll das weggenommen werden und man selber will das für sich haben. Wie zum Beispiel, wenn man eine schöne Frau beneidet, jetzt für uns Frauen ist das vielleicht relevant, dann will man nicht nur, dass man selber schön ist, sondern diese Schönheit auch noch weggenommen werden. Die soll auch nicht mehr so bleiben. Das ist Neid. Ja? Und aus Hasad, aus Neid, machten sie also all diese Dinge und das legt Allah hier für uns klar. Und das ist sehr aktuell für uns, dieser Versuch von ihnen, die Muslime nicht auf Islam zu lassen. Ja, wenn wir zum Beispiel an die heutige Medienpropaganda denken, die gegen Islam läuft.
Ja, warum ist das nicht aufrichtige Informationsvermittlung? Ja, dass hier das ist und das ist der Islam, sondern es geht vor allem darum, die Leute zu einer negativen Einstellung gegenüber dem Islam zu bringen. Und auch die Muslime, die noch ein bisschen irgendwo Muslime sind, auch in Zweifel zu stürzen über ihre eigene Religion. Es gibt ein Buch von einem gewissen Priester, der einem Missionarunternehmen angehört. Und er wurde gefragt, dass ja, sie geben Millionen und Millionen von Geldern aus und Konvertierte gibt es nicht so viele bei ihnen. Was, also erklären Sie das bitte. Und er sagte daraufhin, dass es ist nicht unbedingt unser Ziel, die Muslime zu Christen zu machen. Denn das ist eine Ehre, Christ zu sein, ist eine Ehre in unseren Augen. Das ist nicht unbedingt unser Ziel, sondern unser Ziel ist es vor allem, sie nicht islamisch bleiben zu lassen. Subhanallah. Also das sind seine Worte, die jetzt auch belegen, was in der Aya auch gesagt wird, dass und leider sehen wir auch die Früchte von dieser Arbeit, von diesen Feinden des Islam. Wenn wir die islamische Welt betrachten, dann sehen wir, dass an Meisterort, also die meisten Muslime, mehr Liebe zu fremden Kulturen, fremden Religionen haben, als zu ihrer eigenen. Mehr Kenntnis über fremde Sprachen und fremde Traditionen haben, als über die eigene. Und im Gegenteil, nicht nur mehr Wissen, sondern auch, wenn jemand dann den Islam richtig leben möchte, dass er in der Gesellschaft als jemand gilt, der wie ein Aussätziger behandelt wird. Also jemand, der was ganz Neues macht, obwohl er Teil der Gesellschaft sein möchte. Wie sollen jetzt die Muslime auf diese Hassad, auf diesen Neid, auf diesen Hass, auf diese Tricks und Pläne von den Feinden des Islam, wie sollen sie reagieren? Wie sollen sie reagieren? Sollen sie die Häuser kaputt schlagen von denen, Randale machen, schreien, ausflippen, jeden Einzelnen vorknöpfen und richtig mit dem streiten und bis er sich nie wieder traut, so etwas zu machen? Nein. So würde nur ein falsches Bild vom Islam dargestellt werden und das wäre genau das, was wir eigentlich gewollt hatten, die Feinde des Islam ja beabsichtigt hatten. Allah empfiehlt oder befiehlt vielmehr, doch verzeiht und seid nachsichtig, bis Allah mit seiner Anordnung kommt. Allah hat zu allem die Macht. Was sagt Allah? Fa'afu wasfahu. Fa'afu, verzeiht. Afun heißt Tarkul Iqab, also dass die Bestrafung von jemandem verlassen. Also jemanden so verzeihen, dass man nicht mehr ihn anschuldigen muss oder noch tadeln muss. Also verzeihen so, als ob nichts passiert ist. Und wasfahu heißt von demjenigen, der etwas falsch gemacht hat, der eine Sünde gemacht hat, sich abzuwenden. Mit anderen Worten, ignoriert das. Also verzeiht, schuldigt sie noch nicht mal an, lasst euch auf gar keinen Streit ein und ignoriert sie. Und zwar bis wann? Bis Allah mit seinem Befehl kommt. Bis Allah mit seinem Befehl kommt. Was Ibn Kathir sagt, dass diese Aya, dieses Verzeihen und Ignorieren, wurde abrogiert mit der Aya in Surah 9, Vers 5, فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ oder in Surah 9, Vers 29, قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. Das bekämpft die Götzendiener, wo ihr sie findet, oder die andere Aya bekämpft die nicht glauben, die nicht an Allah glauben und die nicht an den letzten Tag glauben. Also bis ihr eure eigene Stellung so weit gefestigt habt, bis eure Gemeinschaft so stark ist, dass ihr wirklich sie auf von gleichem Niveau zu gleichem Niveau opponieren könnt, bis diese Zeit gekommen ist, bis Allah seinen Befehl gibt, bis dahin ignoriert sie, verzeiht und verzeihen im Sinne von lasst sie einfach, kritisiert sie nicht, beschuldigt sie nicht, sondern stärkt eure eigenen Reihen, bis es sich lohnt, bis es wirklich eine Lösung auch bringen kann, sie wirklich zu opponieren. Aber wenn ihr sie jetzt opponiert, eure eigenen Reihen sind noch schwach, eure eigene Gemeinschaft ist noch nicht gestärkt, eure eigene Wissen ist noch nicht so weit geschult, wenn ihr sie jetzt opponiert, dann wäre das nur ein Energieverlust oder eine Zeitverschwendung und es würde nichts gut, also wenig Nutzen und viel Schaden hervorbringen. Fa'afu wasfahu. Ja, und auch heute sind Muslime in vielen, vielen Orten leider nicht dazu imstande, auf gleichem Niveau mit ihren Feinden zu opponieren. Und auch an all diesen Orten sollte auch diese Regel angewandt werden, dass bis wir so weit sind, dass wir auf gleichem Niveau reagieren können, dann halten wir uns davon fern, Busse oder Fenster oder sonst was einzuschlagen, sondern gehen lieber den Weg des Ignorierens und dabei aber die eigenen Reihen mit Wissen, Lernen, Gebet und Zakat zu stärken. Ja, wie zum Beispiel, wenn wir uns zum Beispiel betrachten, die ganzen islamischen Länder, die Opfer des Kolonialismus waren. Ja, Kolonieopfer waren. Die wurden also ihrer Länder rein beraubt und unterdrückt, etc. etc. Aber die wahre Ursache dafür ist in der eigenen Schwäche zu suchen. Denn der Koran ist klar in seiner Aussage. Er sagt, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Und ihr werdet die Oberhand haben, ihr werdet die Obersten sein, die Höheren sein, wenn was? Was ist die Bedingung? Wenn ihr Gläubige seid. Also die Bedingung ist Glaube, wahrer Glaube, nicht ein Lippenbekenntnis, wie wir heute bei vielen Muslimen leider nur vorfinden. Also, und statt sich selbst zu verbessern, sich selbst dazu zu bringen, dieses Niveau von Mu'minin zu erreichen, damit wir dann auch dieses Versprechen von Allah erwerben dürfen, dass wir die Höheren sein werden, die Bestimmenden sein werden. Anstatt das zu machen, sind die Muslime leider nur damit beschäftigt, ein falsches Bild vom Islam zu präsentieren. Und wenn sie mal etwas ändern wollen, dann mit viel Geschrei und mit viel Händen um sich herumschlagen und Energie verbrauchen, anstatt wirklich produktive Aufbauarbeit durch Stärkung der eigenen Reihen zu leisten. Und so werden die Probleme der Muslime niemals gelöst werden. Also, fa'fu, lasst ihre dummen Reden und ihre Listen und ihre Tricks, bis die Gelegenheit kommt, wo ihr stark seid und ihr gefestigt seid und ihr dann sie opponieren könnt. Und so geschah es auch in Medina. Es kam eine Zeit, subhanallah, wo die Muslime dann, alhamdulillah, diese ganzen Stämme, aus denen diese ganzen Verschwörungen und Tricks und Pläne gegen die Muslime immer wieder hervorkamen. Wir haben schon gesagt, das waren Banu Nadir, Banu Qurayda und Banu Qaynuqa. Die wurden entweder verbannt oder bekämpft. Also sie wurden ins Exil geschickt oder die anderen wurden bekämpft. Und das werden wir inshallah in der Geschichte noch zusammen lernen. Ja, und das ist eine ganz natürliche Entwicklung. Wer Böses sieht, über Jahre und Jahre und immer wieder ignoriert wurde und verziehen wurde und trotzdem nicht damit aufhört, der wird auch Böses ernten. Wer Ungerechtigkeit sieht, wird auch die Quittung dafür ertragen müssen. Aber was ist unsere Lösung? Wir müssen Geduld haben, bis dieser Zeitpunkt gekommen ist. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ. Und was sollt ihr tun? Also sie sollt ihr ignorieren. Und was sollt ihr dann weiter tun? وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Und verrichtet das Gebet und entrichtet die Abgabe, die Zakat. Und was ihr für euch selbst an Gutem vorausschickt, egal was, irgendwas an Gutem, irgendeine gute Tat, ein Dua, Sabr zu haben ist auch Gutes, das werdet ihr bei Allah finden. Ja, man soll nicht denken, so guck mal, der hat mir jetzt das gesagt, ich habe nicht geantwortet, oh, ich muss jetzt sofort antworten, damit es mir besser geht. Nein, dieses Sabr, den du in diesem Moment hattest, der ist nicht verloren gegangen, der geht zu Allah und du wirst es dort wiederfinden, in der Form von Belohnung. Und was ihr tut, sieht Allah wohl. Allah sieht alles, was wir tun. Allah sieht jedes einzelne Aushalten und Hinwegschauen und Verzeihen. All das geht nicht verloren, sondern wird alles detailliert aufgezählt. Und er verrichtet das Gebet und entrichtet die Zakat. Die Hauptpflichten im Islam. Macht das! Beschäftigt euch damit. Festigt eure eigene Gebäude der Religion. Festigt eure Pflichten gegenüber Allah. Jetzt beschäftigt euch damit, bis dann ihr so stark seid, dass ihr etwas bewegen könnt, etwas ändern könnt. Ja, und in Dunya haben wir oft keine Geduld, weil wir direkt Ergebnis sehen wollen. Und Allah lehrt uns also hier, auf Akhira zu schauen, keine Angst zu haben vor Verlusten, denn wir werden schon kriegen, was wir gesehen haben. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. Und sie sagen, niemand wird in den Paradiesgarten eingehen, außer wer Jude oder Christ ist. Das sind ihre Wünsche. تلك أمانيهم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. Sprich, bringt euren Beweis vor, wenn ihr wahrhaftig seid. Also sie, die Juden und die Christen sind damit gemeint. Sie sagen, und zwar ist das der Hintergrund von dieser Offenbarung dieser Eier ist, dass als einige Christen aus Najran ist eine Gegend dabei Jemen, zum Propheten s.a.w. kamen und sich mit ihm über Isa und über den Islam und so weiter unterhielten, kamen auch die Juden dazu, aus Medina. Und es kam zu einem Gespräch und dieses Gespräch wurde zu einem Streit und in diesem Streit fiel dann diese Behauptung, jeweils von den Christen und von den Juden. Die Christen sagten, keiner geht in Jannah, außer wer Christ ist. Und die Juden sagten ihrerseits, nein, keiner geht ins Paradies, außer der sich Jude nennt, der Jude ist. Das sind die Kriterien für ins Paradies sitzen. Und Allah sagt dazu, das sind nur ihre Wünsche. Also keiner baut seine Aussage auf einen Beweis auf, sondern die Basis ihrer Aussage, ihrer Annahme ist ihre Hoffnungen und Wunschvorstellungen. Das sind ihre Einbildungen. Das sind ihre Hoffnungen, die sie haben, aber es hat keine Basis. Und wie soll der Muslim reagieren? Wie soll der Muslim reden? Was soll der Muslim für Annahmen haben? Woher soll er die nehmen? Qul hatu burhanakum. Bringt doch bitte euren Beweis vor, wenn ihr wahrhaftig seid. Und das ist die wunderschöne Art und Weise vom Islam, dass wir, Alhamdulillah, nichts akzeptieren müssen, ohne dass wir dafür einen Beweis haben, was die Religion angeht. Also, nur weil jemand was sagt, oder weil es sich logisch anhört, oder weil das ja alle sagen, oder weil ich in dem und dem Land halt geboren bin, ist das noch lange kein Grund, etwas für die Wahrheit zu halten. Sondern Wahrheit ist immer, was von Koran und Sunna bewiesen werden kann. Beweis. Selbst Allah subhanahu wa ta'ala arbeitet auch mit Beweisen, einer Art Beweis im Koran, indem er sagt, schaut euch doch die Schöpfung an, die so und so und so ist, diese ganzen Ayat über die Schöpfung. Und die dann sagen soll, das beweist das denn nicht, dass es einen Schöpfer gibt? Subhanallah. Also bringt auch einen Beweis, wo hat Allah euch dann versprochen, dass ja, wer sich Christ nennt oder Jude nennt, der wird auf jeden Fall ins Paradies gehen. Das ist ja ein Vertrag mit Allah, den ihr da behauptet. Wo steht das denn? Bringt auch einen Beweis. Genauso sollen auch Muslime einen Beweis bringen für ihre Annahme. Dass sie auch sagen, dass ja, ich heiße Mohammed oder ich bin Muslim im Pass, deswegen werde ich auf jeden Fall im Paradies gehen. Auch wenn meine Taten genau dem gleichen, der sich ein Ungläubiger nennt. Ja, bringt einen Beweis für diese Aussage. Wo steht das denn? Und Allah erwidert darauf hin, Bala, aber nein. Also vielmehr ist es doch so, man aslama, wer sich Allah ergeben hat. Aslama, sich Allah aufrichtig, voll und ganz ergeben. Gehorsam sein. Sich ihm hingeben. Mit seinem ganzen Körper. Mit seinem ganzen Herzen. Das Herz Allah ergeben und dementsprechend auch die Hände, Augen, Ohren, die Taten also Allah ergeben. Und hier steht man aslama wajhahu, wer sein Angesicht, also alles, was im Angesicht auch drin ist. Unser Gehirn, unser Denken, unser Gucken, unser Sehen, unser Hören. Alles, was uns ausmacht, unsere ganze Persönlichkeit, sollen wir Allah ergeben. Wahuwa muhsinun. Und er ist dabei ein Muhsin, jemand, der Gutes tut. Dessen Lohn steht für ihn bei seinem Herrn. So einer kriegt Belohnung. Und sie sollen keine Furcht überkommen, noch sollen sie traurig sein. Solche sind sicher vor Furcht und Trauer. Solche sind sicher vor einer schlechten Konsequenz, vor einer schlechten Strafe. Wer diese Kriterien erfüllt, nicht einen Namen tragen oder einer gewissen Gruppe angehören oder irgendwo reingeboren sein, ja, ich wurde in Türkei geboren oder in Marokko oder in irgendeinem arabischen Land, deswegen gehe ich auch ins Paradies. Ja, das ist dieselbe Logik, die wie bei den Juden und Christen. Und diese Logik negiert Allah Ta'ala. Er sagt, Bala, nein. Es ist eher so, ins Paradies geht, wer sich Allah aufrichtig in seiner Religion ergeben hat. Für seine Zufriedenheit lebt. Für Allahs Gehorsam lebt. Allahs Liebe und Allahs Gehorsam die oberste Priorität in seinem Leben ist. Er das tut, was Allah ihm aufgetragen hat. Er sich von den Dingen fernhält, die Allah verboten hat. Und er ist der Gutes tut. Und in Tafsir heißt es, das ist der der Sunna des Propheten s.a.w. folgt. Denn im Koran heißt es ja, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Wahrlich für euch ist im Gesandten Allah, yani Muhammad s.a.w., ein schönes Beispiel, ein schönes Vorbild. Ja, und deswegen sagt man, das Muhsin ist der, in Ibn Kathir steht das, der dem Propheten s.a.w. seiner Scharia, das von ihm gebrachte Buch, dem folgt. Haben wir das alles denn getan? Ja, machen wir das alles, dass wir dann auch für uns behaupten können, ja, ich gehöre zu denen, inshallah, die von sich sagen können, ich kriege den Belohnung von meinem Herrn und auf mir wird keine Furcht und keine Trauer kommen. Ja, wer kann das von sich schon behaupten? Also wir haben immer diese Furcht, dass wir diese Kriterien noch nicht erfüllt haben, geschweige denn mit diesen Kriterien, also sich Allah ergeben und dem Propheten s.a.w. zu folgen, nichts zu tun zu haben und trotzdem zu behaupten, dass ja, weil ich den und den Namen trage, deswegen habe ich einen Platz im Paradies für mich sicher. Und dieses Denken, diese Annahme von Juden und Christen wird hier kritisiert. Und dazu müssen wir auch sagen, dass im Islam glauben wir, dass für die Akzeptanz der Taten, also für eine gute Tat, die wir tun, dass sie akzeptiert wird, müssen einige Kriterien erfüllt werden. Also wie zum Beispiel, ohne, also wie der Prophet sagt in einem Hadith in Sahih Muslim, dass man amila amalan laysa alayhi amruna wa huwa rad. Wer eine Tat tut, die nicht gemäß unseres Befehls ist. Und damit meint der Prophet gemäß Koran und Sunna. Fahua was? Dann ist diese Tat was? Rad, abgelehnt. Sahih Muslim. Also, jemand kann wirklich sehr aufrichtig sein. Aslama wajhahu lillah. Er hat sich Allah ergeben. Aber was macht er nicht? Er tut diese Tat zwar aufrichtig, aber nicht gemäß der Lehre des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Wie zum Beispiel die Mönche. Die lieben Allah wirklich sehr. Aber was machen sie? Sie tun eine Tat, die Allah ihnen nicht vorgeschrieben hat. Die ist nicht gemäß der Scharia von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die ist außerhalb der Scharia. Oder auch manche Sufis machen Sachen, die vielleicht wirklich in Liebe zu Allah geschehen, aber die leider nicht gemäß der Lehre sind, die Muhammad sallallahu alaihi wasallam von Allah überbracht hat. Und so eine Tat ist abgelehnt. Genauso eine Tat, die zwar perfekt nach den Regeln des Islam ist, aber ohne Aufrichtigkeit. Die ist nicht für Allah. Wie zum Beispiel, du betest ein sehr schönes Gebet, von äußerlich betrachtet hat es all seine Bedingungen des Gebetes erfüllt, aber dein Herz hat es für die umstehenden Leute gebetet, damit die sehen, wie schön du betest. Diese Tat ist auch abgelehnt, du hast sogar eine Sünde gemacht mit diesem Gebet, weil du Riya gemacht hast, Augendienerei betrieben hast. Also diese zwei Sachen müssen zusammen Hand in Hand gehen, damit unsere Taten, damit unser Islam bei Allah akzeptiert wird und Allah möge uns zu denen machen, die ihr Angesicht Allah aufrichtig ergeben und die Muhsin dabei sind, die dem Propheten in all seinen Taten, Worten und Vorbild sein folgen. Amin. Und für solche wird also ihre Belohnung sein und keine Furcht und keine Trauer, was ihr Leben in dieser Welt und vor allem ihr Ergebnis im Jenseits angeht. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا